diese Platte von Iron Maiden, The Number of the Beast, die spielte, als mein Vater an der Tür klingelte. Und ich stand auf dem Rücksitz vom Sessel und der kam rein. Und gerade an dem Moment sang ich Run to the... Das war genau diesen Punkt. Und er hat mich so angeschaut und das Lied war vorbei und dann sagt er, oh, du kannst wirklich singen.
Ein Lob vom Vater, das Helmut Lotti gut getan hat. Der Papa kam nach der Trennung der Eltern nämlich nur selten vorbei. Und die Hardrocker von Iron Maiden haben musikalisch später dann auch keine Rolle mehr gespielt. Elvis war wichtiger, Helmut Lottis großes Vorbild. Und dass er später dann zum Schwiegermutterliebling und Schmusesänger wurde, hat der Karriere gut getan. Ihn aber manchmal schon auch eingeengt und geärgert. Das kam raus in unserem Gespräch. Das erfreulich offen war. Helmut Lotti hat über seine gescheiterten Ehen gesprochen, über Albträume, die er wegen seines Toupets hatte und über die leichte Form von Autismus, die bei ihm diagnostiziert wurde.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Helmut Lotti ist bei mir. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Helmut.
Hallo, Jörg.
Freut mich, dass du da bist. Du bist gerade viel unterwegs. Viele Termine, viele Konzerte. Bist du ein Mensch, der schnell Heimweh bekommt? Oder bist du unterwegs genauso glücklich wie zu Hause bei dir?
Ich habe immer Spaß unterwegs, aber ich freue mich auch, wenn ich zurück nach Hause gehen kann. Sicher jetzt, weil ich glücklich bin zu Hause und auch einen Hund habe.
Was macht dich außer dem Hund noch glücklich zu Hause? Was sind die Faktoren?
Meine Partnerin, ja natürlich.
Ist wichtiger als der Hund.
Und das Essen.
Und das Essen?
Ja, ich koche selber zu Hause.
Wir Deutschen denken ja, die Belgier haben Pommes und Bier.
Nee.
Und dann hört es auf?
Das haben wir, aber das ist nicht, was ich esse. Ich trinke keinen Alkohol oder doch nicht viel mehr. Nicht, dass ich vorher so viel getrunken habe, aber es war doch jeden Tag 2 Gläser, 3 Gläser ja. Und das ist zu viel. Also jetzt trinke ich nur noch, wenn es was Spezielles zu feiern gibt.
Mhm. Aber wenn du kochst, Helmut, was ist Helmut Lottis Lieblingsessen, das du auch richtig gut kochen kannst?
Oh, ich mache eine vegetarische Spaghetti, aber am liebsten mache ich Chicon au Gratin. Das ist Chicorée mit Béchamelsoße mit Käse. Mhm. Und um die Chicorée geht dann Schinken. So gekochtes Schinken.
Kenn ich, und kommt in den Ofen dann.
Im Ofen, ja.
Kenn ich,
ja.
Ist das belgisch?
Mit Püree und in die Püree mache ich manchmal auch noch so diese weiße Karotte, so Pastinaak heißt es auf Niederländisch.
Pastinaak,
ja. Auf Deutsch auch, ja. Eine Pastinaak im Püree, das ist wunderbar.
Und wenn du in Deutschland jetzt bist, kommst du klar mit dem Essen oder musst du da leiden?
Essen ist okay, aber meistens ist es so, dass man zu wenig Gemüse und zu viel Soße bekommt in Hotelrestaurants oder in Restaurants. Zu Hause ist es immer gesünder. So einfach ist das.
Und kein Alkohol mehr? Das heißt, auch nach dem Konzert, da könnte man doch eigentlich sagen, so ein Gläschen, um vielleicht das einfach auch nochmal zu genießen, abzuschließen.
Ja, nee,
ist gefährlich?
Es ist gemütlich, aber Alkohol sorgt dafür, dass ist ein Muskelentspanner. Und eigentlich fühlt man dann nicht mehr, was man macht. Und das ist nicht gut, um mit Alkohol schlafen zu gehen. Mhm. Es ist auch nicht gut, um vor einem Auftritt zu singen. Also an einem Tag, wenn ich singe und während einer Tournee, trinke ich keinen Alkohol mehr. Mhm.
Es gibt ja die Künstler, die sagen auch, um ein bisschen vielleicht die Nervosität zu bekämpfen. So ein...
Aber das ist keine gute Idee. Mhm. Man soll seine Dämonen im Kopf bekämpfen, aber nicht mit Alkohol.
Man sieht es den Kollegen übrigens auch an, die das machen. Man sieht es immer relativ schnell.
Ich weiß es nicht. Ich sehe wenig Kollegen. aber ich bin auch nie glücklich, wenn ich so Musiker noch ein Bier trinken sehe, bevor wir auf die Bühne gehen. Ich habe das nicht gerne.
Mhm. Das heißt, in deinem Orchester?
Ja, manche trinken ein Bier, bevor die auf die Bühne gehen. Aber ich finde das eine ganz schlechte Idee.
Mhm.
Denn man verliert die Kontrolle über die Stimmbänder auch.
Du könntest als Chef sagen... Kein Alkohol.
Das mache ich nicht. Ich bin auch nicht der Chef, ich bin der Sänger vom Orchester.
Ich glaube, da untertreibst du ein bisschen.
Nee, der Chef ist mein Manager.
Ja?
Das ist schon seit 33 Jahren so. Es ist wie bei Elvis. Und das ist auch gut so, denn dann brauche ich auch keine schwierige Entscheidungen zu nehmen, so wie Leute entlassen und so. Mhm.
Das lässt du lieber an. Schwierige Entscheidungen überlässt du lieber den anderen.
Es ist schon passiert, dass ich dann erklärt habe, warum jemand entlassen wurde. Mhm. Denn manchmal ist es einfach, Leute zu entlassen, aber es ist nicht ehrlich, wenn man nicht sagt, warum. Mhm. Und ich versuche immer bei jedem Mensch menschlich zu sein. Mhm. Aber Leute entlassen habe ich noch nie gemacht. Aber manchmal, wenn Leute dann rausgehen, dann sage ich, warum. Ja. Zum Beispiel, du warst immer zu spät und den ganzen Bus mit 30 Musikern muss auf dich warten, jedes Mal eine Viertelstunde. Das geht einfach nicht mehr. Wir haben dich dreimal gewarnt, jetzt ist es vorbei.
Mhm. Ja, das widerspricht dem Teamgedanken.
Ah, ja, natürlich.
Ich glaube, das ist wie in jeder Mannschaft, das kann man nicht lang gutheißen oder muss dann Konsequenzen ziehen.
Disziplin muss sein.
Mhm. Gehört zur Disziplin auch, sich vor dem Auftritt, also wenn es das Bierchen nicht ist, dass man sich aufwärmt, dass die Stimme nochmal trainiert wird?
Eigentlich, wenn ich auf Tour bin, dann lebe ich wie ein Sportler. Dann alles ist, ich denke nur an den Auftritt. Und dann stehe ich auf am Morgen und gehe ich frühstücken, versuche ich ein bisschen manchmal zu schwimmen, Sport zu treiben, wenn es geht, aber nicht intensiv, denn sonst wird man schon müde. Man braucht platt, die Energie für den Auftritt. Dann vor den Auftritt, ich esse am Nachmittag zwischen 4 und 5, wenn ich um 8 auf die Bühne gehe, damit ich nicht mit vollem Magen auf die Bühne komme, aber trotzdem voll Energie. Und ich trinke 3 Liter stilles Wasser zwischen 2 und 3. Und Liter. Und dann gibt es Stimmübungen. Am Morgen ist das ein bisschen und dann wird es ein bisschen intensiver so später am Tag. Aber eigentlich die ganz hohe Ton und so schreien, das braucht man nicht zu machen vor den Auftritt. Mhm. Ein Marathonlaufer, der läuft auch keinen Marathon als Training.
Aber ich habe jetzt sogar weil du gesagt hast, bei diesem morgendlichen Aufwärmen, da hört man auch schon Elvis raus. Sogar wenn du nur summst, ist Elvis schon.
Ich weiß es nicht, aber Elvis hat viel gesummt, das ist Croonen. Ne? Mhm. Elvis war auch ein Fan von Dean Martin und das hört man.
Wir sprechen gleich über Elvis, weil er, glaube ich, eine wichtige Rolle gespielt hat natürlich in deinem Leben. Aber 2 bis 3 Liter Wasser, wie groß ist da die Gefahr, dass du dein Golden Orchestra mal kurz alleine lässt beim Konzert?
Ja, das passt. Das ist noch nie passiert. Ja. Ich trinke auch nicht gleich vor den Auftritt. Also bis 7 trinke ich ziemlich viel und dann nicht mehr.
Man kann sich da ja sämtliche Pannen vorstellen bei so einem Konzert.
Das ist noch nie passiert. Ja, und das ist nur eine Stunde. Also das halte ich noch durch. Dann gehe ich von der Bühne ab, gehe ich wieder in der Garderobe, dann meistens passiert es dann nochmal und dann gibt es die zweite Stunde Auftreten.
Da müssen wir uns da keine Sorgen machen. Nee. Das ist gut. Weil wir gerade schon Elvis angesprochen hatten. Wie war das, als du als Kind das erste Mal Elvis gehört hast? Das muss ja unheimlich eingeschlagen haben.
Ja, das war auch so. Ich hatte gleich Gänsehaut. Und es war seine Stimme. Es war eine LP. Also ich habe ein Foto gesehen von ihm, aber das war es. Aber es war ein Lied. Später habe ich dann entdeckt, dass es aus einem Film kam und dass er da gemeinsam tanzt mit Anne Margaret. Es war "Come on everybody and snap your fingers now. Come on everybody and clap your hands real loud." Das Lied war es und ich habe gleich mitgesungen und mitgeklatscht und so. Und ja, ich habe von Elvis eigentlich ganz viel gelernt.
Dein Vater war Tenor?
Nee, mein Vater war Sänger und hatte die Stimmlage von Tenor, aber er war kein
Tenor?
Kein klassisch ausgebildeter Sänger. Mhm. Nein, ich auch nicht. Er war Küchenchef, aber er hatte seine eigene Band und hat es lokal ziemlich gut gemacht, aber nur lokal. So. Mhm. Und der sang Rock, der sang Blues, der sang Operette. Der sang so Lieder von Gruppen wie The Platters und so. Mhm. Also eigentlich mache ich genau das
Crossover.
Gleiche.
Crossover. Also durch alle Genres.
Ja.
Und hat dein Vater dich da dann aber quasi an der Hand genommen und hat gesagt, so Junge, dir zeige ich es im guten Sinne. Ich zeige dir, wie man singt.
Nee, ich habe meinen Vater eigentlich das erste Mal auf die Bühne gesehen, als ich schon 17 war. Und meine Eltern sind geschieden, als ich 6 war. Und es ist rein Genetik eigentlich.
Okay.
Ich habe das Gleiche gemacht wie mein Vater, aber mit mehr Erfolg.
Aber dann gab es also keine emotionale Beziehung zwischen dir und deinem Vater?
Ja, doch.
Ja?
Doch, doch. Aber mein Vater war einfach weg. Zwischen mein 6. und 20. Lebensjahr habe ich meinen Vater nicht so oft gesehen. Es ist auch nicht so, dass wir einander nicht gesehen haben, aber nicht so oft.
Und wenn du sagst, du hast dasselbe gemacht wie er, nur erfolgreicher, hat er deinen Erfolg dann genießen können?
Fand
er gut?
Er war auch mein größter Kritiker, aber er wusste auch, was die Möglichkeiten waren. Und er sagte, als ich dann anfang, auf Niederländisch lokal, sagte er, ja, das ist schön, aber es ist auch nur lokal, du kannst viel mehr erreichen. Der hat das gleich gesagt.
Hat sich ein bisschen angetrieben, oder?
Ja.
Hat dann gesagt, du sollst Englisch singen, oder?
Ja, nee, am Ende seines Lebens war er dann richtig stolz und konnte er auch weinen bei manchen Titeln und so. Das fand ich dann immer ganz berührend. Dann saß er vor mir, ich stand auf der Bühne und fange an zu weinen bei So This Is Christmas, What Have You Done, solche Titel.
Also die emotionale Seite schon auch vom Vater mitbekommen, von der Mutter wahrscheinlich auch.
Ja, natürlich. Mal. Ja, ich war, es war traurig, wenn mein Vater uns verlassen hat, aber ich habe nie das Gefühl bekommen, dass meine Eltern mich nicht liebten. Nie.
Und deine Mutter ist mit dem Eiswagen über Land gefahren?
Meine Mutter, die hat immer Eis verkauft, von März bis Oktober, jeden Nachmittag und Abend. Und nur nicht 3 Wochen in Juli. Und sie hat auch das ganze Jahr durch Suppe verkauft, von 7 am Morgen bis 1 am Mittag. Und das auch nur nicht in Juli. Also dann gingen wir 3 Wochen nach Spanien.
Das ging, weil deine Mutter hat, glaube ich, ganz schön kämpfen müssen in der Zeit.
Ja, die hat ganz viel gearbeitet.
Ja. Du hast noch 2 Brüder, also da war...
2 richtige Brüder, Johann und Kurt. Die kommen aus der ersten Ehe von meiner Mutter mit meinem Vater. Da habe ich 2 Vollbrüder. Dann gibt es noch einen 3. von meiner Mutti und meinem Schwiegervater. Mein Stiefvater, Entschuldigung.
Ich habe es gerade versucht, mir vorzustellen. Aber
meine Mutter und mein Stiefvater, die hatten noch einen Sohn, der heißt James. Der ist bei uns geblieben bis die 2. Scheidung von meiner Mutter. Und James war 8 Jahre jünger als ich. Und ich war sein Mini-Papa. Der war so eine große Puppe für mich. Und mein Vater hat dann noch mal geheiratet mit einer Frau und da kam ein Sohn raus, Anthony, und das ist nicht so gut gegangen an einer Stelle. Aber Anthony hat nie bei uns zu Hause gelebt.
Also, nur Jungs, fällt mir da auf.
Ja, nur Jungs. Ja.
Die haben alle Hunger, wollen was essen, und da musste die Mutter vor allem dann ganz schön bei uns
zu Hause gab es 4, aber wenn es 4 gab, gab es auch der Stiefvater. Also dann, das waren die Zeiten, wo wir ein bisschen mehr Geld hatten.
Und deine Freunde haben dich wahrscheinlich immer bewundert oder beneidet, wenn die Mutter mit dem Eis als Eisverkäuferin arbeitet. Das ist ein Traumberuf. Also, ich hätte mir das gewünscht, dass meine Mutter Eis verkauft.
Ja, aber da gab es auch manchmal ein bisschen... Ja, ich wurde, wie sagt man das, als Kind, ich war der Kleinste von der Klasse, hatte lange Haare, also ich wurde manchmal...
Gehänselt?
Gehänselt, aber ich habe eigentlich nie richtig streiten müssen. Ich war zu schnell, zu sportlich und hatte zu viel Humor. Also ich war kein gutes Opfer.
Weil du sportlich sagst, du siehst auch jetzt, du bist total schlank und wirklich siehst sehr sportlich aus. Stimmt es eigentlich, dass du Radrennfahrer werden wolltest?
Ja, das war mein Traum. Ich wollte eigentlich die Tour de France gewinnen.
Ja, ich meine, der belgische Radsport hat Tradition und große Erfolge gefeiert. Ja. Warum bist du gescheitert und nicht Radrennfahrer?
Ich war nicht schnell genug. Ganz einfach und nicht verrückt genug. Denn um Radrennfahrer zu werden, darf man keine Angst haben. Das sieht man bei jedem Radrennen, da wird gestürzt, manchmal sehr schlimm. Mhm. Und wenn man nicht stürzen möchte, ist es besser, kein Radrennfahrer zu werden. Ja. Es ist gefährlich.
Ja. Und auch wenn man nicht dopen möchte, ist schwierig.
Jetzt freue ich mich, dass ich kein Radrennfahrer geworden bin, denn ich war wahrscheinlich in diese ganze Zeit von EPO tätig gewesen. Mhm. Und ich hätte das nie gemacht. Also hätte es wenig Sinn gemacht, Radrennfahrer zu sein.
Mhm. Aber du gehst jetzt manchmal Radfahren, oder? Bist sportlicher
Radfahrer? Ja, und laufen dreimal die Woche. Und ich habe eine Rudermaschine zu Hause und ich habe einen Hund, ich gehe manchmal mit dem Hund laufen. Mhm. Ich habe auch so einen Cross-Trainer. So. Mhm. Ja, und ja, ich mache viel Sport. Schwimmen mache ich auch.
Ja. Wie gesagt, man sieht's. Das ist gut.
Danke.
Aber wenn du heute noch sagst, der Traumberuf wäre eigentlich Radrennfahrer gewesen, das heißt dann, dass Sänger zunächst mal nicht der Traumberuf war?
Das hat damit zu tun, dass Singen für mich so normal war, dass ich nie gedacht habe, daraus einen Beruf zu machen. Denn ich dachte, man muss arbeiten, um Geld zu verdienen. Und das Radrennen, das war dann eine Herausforderung. Singen nicht. Singen war für mich eine zweite Natur. Jedermann in unserer Familie singt. Meine Brüder können alle singen. Also für mich war das... Ich habe nur später kapiert, was für ein Talent es war bei mir.
Das größte Talent in der Familie oder hätten es andere Brüder von dir vielleicht auch so erreichen können?
Ich glaube, rein von Stimmqualität, dass Johann, also der Zweite, eigentlich besser ist als ich. Singen und eine Karriere machen, da braucht man mehr als nur Talent. Da braucht man Disziplin. Man braucht eine gewisse Art von Intelligenz, wenn man dann, wie ich, so in 15 verschiedene Sprachen singt. Mhm. Eine emotionale Intelligenz auch auf die Bühne, um Sachen rüberzubringen, so wie ich es versuche. Mhm. Ein Talent, ja, ich habe dann das Talent für Sprachen. Das hat mein Bruder Kürt zum Beispiel nicht. Mhm. Das ist für ihn ein bisschen schwieriger. Aber Kürt hat die moderne Stimme von uns. Denn ich habe eigentlich eine ziemlich altmodische Stimme, nur nicht, wenn ich Rock singe. Ich bin eigentlich eher ein Crooner, entweder Rocksänger, aber Popsänger, das bin ich nicht. Und ich glaube, Kürt könnte es schaffen als Popsänger.
Ich habe dich vor kurzem gesehen und gehört als Heavy Metal Sänger.
Ja, das war toll.
Und das ist so toll, dass wir uns das mal kurz anhören. Ich war echt erstaunt, aber es gefällt mir sehr, sehr gut. Bitteschön.
Oh, das ist der schlechteste Satz. Also.
Helmut Lotti singt Iron Maiden, Run to the Hills.
Ja, Iron Maiden.
Da war ich ganz schön überrascht, ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe. Ja, das war für Radio Willi, glaube ich, ein belgischer Radiosender.
Ja, nur auf Internet. Und die hatten eine Willi Top 2000 und die wollten einen Sänger haben aus einem ganz unterschiedlichen Bereich, der dann einen Hardrock-Song singen würde, um die Top 2000 ein bisschen in die Öffentlichkeit zu kriegen. Mhm. Und das ist ziemlich gut gelungen. Ja. Plötzlich stand ich auf Metal-Sites in Deutschland, Kanada, Dänemark.
Ja. Und du hast gerade ganz kritisch zugehört? Hast dir den
Kopfhörer... Ja, ich fand es nicht so gut eigentlich.
Ja? Was war da jetzt für dich nicht so gut?
Ein bisschen zu viel Vibrato und nicht immer auf die richtige Höhe. Aber da müssten wir eine ganze Menge Sachen machen, nicht nur singen. Das war das Problem. Ich wollte einen Act haben. Denn wenn man nur singt im Rundfunk, dann ist es zwar manchmal gut und interessant, aber es wird spannender, wenn man dann auch noch, so wie ich in diesem Song gemacht habe, einen Kostümwechsel.
Genau, du hast wie man Helmut Lotti kennt,
im Frack angefangen
und nachher dann im Heavy Metal T-Shirt, im Iron Maiden T-Shirt dann und Lederhose, glaube ich.
Ja.
Also deswegen, du musstest ziemlich viel nebenher
das war das Problem.
Denken und machen.
Aber das Lied kenne ich schon seit meiner Kindheit, denn der Johann war immer mit Musik beschäftigt und der Zweite mit die beste Stimme, glaube ich. Mhm. Und der weiß auch jetzt noch viel mehr von Musik als ich.
Ja.
Und der spielte immer diese Hardrock-Platten, wenn wir noch klein waren. Und bei diesem Lied hat mein Vater das erste Mal zu mir gesagt, wow, du kannst wirklich singen.
Hat er im Kinderzimmer dir zugehört?
Wir haben uns unseren Vater nicht so ganz oft gesehen, aber mein Bruder hatte wir diese Platte von Iron Maiden, The Number of the Beast, die spielte, als mein Vater an der Tür klingelte. Und ich stand auf dem Rücksitz vom Sessel und der kam rein und gerade an dem Moment sang ich run to the... Das war genau diesen Punkt. Und er hat mich so angeschaut und das Lied war vorbei und dann sagte er, wow, du kannst wirklich singen. Also das erste Mal, dass er mir ein Kompliment gab, war bei Iron Maiden. Und dann fragte Radio Willi mich 40 Jahre später, um das Lied zu singen.
Hat sich schön der Kreis geschlossen. Ein Lob vom Vater ist was viel Kraft gibt, glaube ich, was wichtig ist, oder?
Das ist auch so.
Vor allem, wenn man so selten dann hört von ihm.
Und er ist gestorben vor 2 Jahren und irgendwie habe ich den Eindruck, er hat mir dieses Geschenk von Radio Willi gebracht oder so.
Hat dir nochmal Iron Maiden hingelegt.
Ja.
Das ist schön. Machen dir solche Ausflüge in Bereiche, die keiner von dir erwartet, machen die Spaß?
Natürlich. Natürlich macht das Spaß. Leute finden es auch immer überraschend. Mhm. Wer liebt das nicht, eine Überraschung?
Ja, es gibt ja auch, du hast, glaube ich, selbst mal gesagt, ein Image, das man sich aufbaut. Mhm. Also als Sänger ist man immer auch ein Produkt,
eine Cola-Flasche.
Und da ist man in einem bestimmten Repertoire oder in einer bestimmten Bandbreite auch gefangen.
Ja.
Weil deine Fans wollen dich natürlich nicht eigentlich in Lederhose schreien hören, sondern wollen den Gefälligen, den eher Lieblichen.
Ja, nicht alle Fans. Ja. Ich glaube, das breite Publikum ist so, bis sie dann besser mitbekommen, was ich alles mache.
Mhm.
Und dann sind auch die gespannt, was wäre das Nächste.
Also musstest du nie Angst haben, dass solche Ausflüge dir schaden können, weil vielleicht das Stammpublikum sagt, jetzt dreht er durch,
unser Helmut. Solange ich nicht sage, das ist jetzt der neue Lotti und vergesse alles, was ich vorher gemacht habe, dann gibt es kein Problem, glaube ich. Dann versteht jeder, dass das mal was anderes ist.
Aber Image ist bei dir natürlich was ganz Starkes. Da gab es ganz lang, einmal sage ich es, der Schwiegermutter-Liebling und der Schmuse-Sänger und so. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass dich das manchmal
genervt hat
und dass du auch versucht hast, so ein bisschen dagegen zu arbeiten. Ich glaube, du hast dann mal in den Niederlanden ein Album gemacht.
In Belgien
mit ein bisschen bösen Texten und ein bisschen düsterer. Keiner mitbekommen.
Nee, aber trotzdem ist das ganze Album übersetzt worden auf Deutsch von Frank Ramond.
Oh ja,
aber
der mag es auch gern böse.
Der hat wahnsinnig gute Texte geschrieben zu meinen Titeln. So freie Übersetzungen. Aber der hat auch zu meinem Tourmanager hier in Deutschland gesagt, so kann man auch eine Karriere beenden. Also wir haben es nicht veröffentlicht.
Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich genau das. Es macht wahrscheinlich diebische Freude, sowas mal rauszulassen und mal dagegen zu arbeiten. Muss dann aber doch wahrscheinlich wieder sagen, oh komm. Es war ein Spaß, aber lass mal lieber in der Schublade.
Es ist auch besser, dass ich nicht ausgebracht habe. Ich habe massenhaft Fans, die meinen Namen skandieren und ich bin ihre Illusion. Eine Schaufensterpuppe in einem Knast aus Glas und die kommen, um mich zu belohnen. Es ist besser, dass wir das nicht ausgebracht haben.
Das ist ein typischer Frank Ramon-Text, oder?
Na, es ist auch eine Übersetzung von, was ich auf Niederländisch geschrieben hatte, aber eine freie. Ja. Aber es war so krass.
Ja. Und weil du gesagt hast, dieses Image kann auch mal nerven, gab es Phasen in deiner Karriere, wo du gesagt hast, jetzt will ich das so nicht mehr, jetzt möchte ich wirklich auch mal für mich was ändern?
So hat es einen Punkt gegeben. Und das hatte mit einer Kombination von Sachen zu tun. Es war nicht nur rein musikalisch, es hatte auch mit Presse zu tun, ganz ehrlich gesagt. Mit geschriebener Presse, mit Sachen, die ich dann machen sollte, die ich nicht machen wollte und Sachen, die dann passiert sind, die für mich ganz unehrlich angefühlt haben, mit Presse war das, lokal. Und dann habe ich einfach gesagt, jetzt ist Schluss.
Aber warum, was wollten die von dir, damit ich das nachvollziehen kann?
Dein ganzes Privatleben eigentlich. Oh. Ja, ich hatte zum Beispiel für UNICEF gab es ein Poster und dann wollten die meine Mutti auf dem Poster haben für ein Magazin in Belgien, das größte Magazin. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber kein Interview mit meiner Mutter. Und dann komme ich da an für die Fotos, ich muss dann Maske bekommen und die sind in der Mitte von einem Interview mit meiner Mutter. Ich meine, solche Sachen, das akzeptiere ich einfach nicht.
Und dann muss man, obwohl es angeblich zum Geschäft gehört, vieles zu schlucken.
Ja, und dann habe ich gesagt, everybody fuck off. Und dann habe ich das niederländischsprachige Album gemacht. Und dann hat die Presse natürlich auch die Macht, um das zu machen oder zu brechen. Und die haben das gebrochen.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis du wieder in der Spur warst oder dass du gesagt hast, okay, ich mach weiter als Helmut Lotti?
Bis ich die Bühne vermisst habe.
Ja. Und dann muss man sich...
Ich möchte natürlich für ein Publikum auftreten auf einer Bühne.
Und hast du jetzt aber für dich einen Weg gefunden, die Bühne weiter für dich zu haben?
Ja.
Ohne die Kompromisse machen zu müssen?
Nee, Kompromisse muss man immer machen. Die muss man immer machen. Aber jetzt freue ich mich, dass die ganze Haargeschichte vorbei ist. Also es ist nicht echt. Jetzt wissen wir das. Wir gehen weiter. Ich rede nicht mehr darüber. Wenn Journalisten immer noch Fragen darüber stellen, dann denke ich nur, haben sie keine Inspiration, um über Musik zu reden.
Ja.
Aber das sind Sachen, die mich sehr belästigt haben in meinem Leben vorher. Ich hatte von meiner Haare, wenn niemand das wusste, 3 Albträume pro Woche. Und jetzt ist das für mich nur, okay, ich mach das, weil ich auf einer Bühne stehe und weil die Leute mich so sehen möchten.
Ja.
Und jetzt freue ich mich, denn sonst hätte ich jetzt immer noch wie Wladimir Putin ausgeschaut und mittlerweile ist das nicht so eine gute Idee.
Das war tatsächlich ganz lustig, weil du hast, also wir kannten dich mit Haaren, das heißt mit Toupet, dann hast du das Toupet irgendwann nicht mehr aufgehabt. Hat es tatsächlich eine frappierende Ähnlichkeit mit Wladimir Putin, was jetzt ganz schlecht wäre? Vor ein paar Jahren war es ja noch witzig.
Aber das passt auch nicht zu meiner Musik. Das war wie eine Cola-Flasche mit einem Schild von
Pepsi.
Von Bitburger drauf.
Okay, noch schlimm. Ja, das ist richtig. Und wenn du sagst, du hattest da Albträume, was waren die Albträume? Dass dir die Haare wegfliegen? Oder?
Also solche Sachen. Ja. So wie man träumen kann manchmal, dass man plötzlich irgendwo nackt steht.
Ja.
So. Ja. Aber das waren wirklich schlimme Träume. Und das war für mich auch der Beweis, dass das etwas war, was nicht zu mir gehörte. Und ich hatte wirklich Probleme damit, dass es ein Geheimnis war.
Ja.
Und jetzt ist das in die Öffentlichkeit und ich denke, ja, okay, das ist ganz einfach eine Image-Sache. Sie mögen es oder sie mögen es nicht, aber es ist nicht mehr mein Problem. Ich lebe damit und wenn ich aufhöre zu singen, dann wird meine Frisur die gleiche sein wie die von dir.
Ja, ich hatte tatsächlich noch nie ein Toupet auf und mich würde es ja mal wahnsinnig interessieren, wie sich es anfühlt. Wir müssen jetzt nicht tauschen. Also du musst... Muss jetzt keine Haarspende machen, aber vielleicht irgendwann, naja. Es gab andere Schlagzeilen natürlich. Dreimal verheiratet, drei, ich sage jetzt mal aus Journalistensicht, gescheiterte Ehen. Das waren auch so Schlagzeilen, durch die du durch musstest. Hast du damit auch deinen Frieden machen können?
Das Ding ist, dass ich geheiratet habe mit fast jeder Frau, in die ich mich verliebt habe. Ich meine, ich habe wirklich nicht mehr Partnerinnen gehabt, so wie der Durchschnittmensch. Wirklich nicht. Ja,
shit aber das happens. Heißt, aber das heißt, du bist ein großer Romantiker offensichtlich.
Ja, das ist das Problem. Und ich... dann hat man das Problem, dass auch wenn es nicht ideal ist, dass man immer das Idealbild versucht zu machen. Mhm. Auch wenn es eigentlich ganz klar ist vom Anfang an, das wird hier nichts.
Tatsächlich? Irgendeine Stimme in dir hat dir es schon gesagt?
Ja, das, bei meiner ersten Frau wusste ich das eigentlich schon nach 2 Monaten und bei meiner dritten Frau nach 3 Wochen.
Oh. Ist aber bitter.
Ja, die Sachen ändern sich nicht. Ja. Wenn zwei Charaktere nicht zusammenpassen. Mhm. Die zweite Ehe, das war eigentlich eine ziemlich gute. Da gab es dann andere Probleme. Da war ich zu viel unterwegs. Und wir haben einfach zu wenig Energie aneinander gespendet.
Sie ist auch die Mutter deiner Tochter?
Nein, das war die erste.
Das war die erste, okay.
Und jetzt habe ich schon seit 6 Jahren eine wunderbare Partnerin und frage ich mich schon 6 Jahre, warum habe ich doch immer diesen Elend erleben müssen? Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das ertragen? Mhm. Denn es ist jetzt so einfach.
Und du hast dir aber offensichtlich ein Heiratsverbot auferlegt, oder? Oder der Steuerberater?
Ich rede da nicht mehr darüber. Ich rede nicht mehr, ich habe auch kein Geld mehr dafür. Ich meine für die Scheidung.
Als du vorhin erzählt hast, was ein Sänger alles braucht, weil wir gesprochen haben, ob deine Brüder auch so eine Karriere hätten machen können, da hast du gesagt, man braucht emotionale Intelligenz.
Ja, ich meine... Auf die Bühne, eine Art Gefühligkeit, glaube ich.
Ja. Du hast vor ein paar Jahren öffentlich gemacht, dass du an einer ganz leichten Form von Autismus leidest.
Ja.
Emotionale Intelligenz
und Autismus, und man sagt, dass das zwei Autismus Sachen sind, die nicht zusammengehen.
Weiß ich jetzt nicht. Das
ich habe auch schon gehört, dass es genauso viel Art Autismus gibt als Autisten.
Ja.
Ich weiß es auch nicht. Ich habe nicht gesagt, dass ich Autismus habe. Jemand hat das bestimmt. Ja. Jemand hat das diagnostiziert.
Warum
habe ich mich testen lassen?
Genau, ja. Man geht ja nicht zum Hausarzt und sagt...
Weil meine dritte Ehe so schwierig war, dass ich dachte, etwas ist nicht in Ordnung mit mir. Etwas muss falsch sein, weil es immer wieder schief läuft. Und ich wusste, dass es etwas gab, aber meine ADD ist eigentlich viel größer als mein Autismus.
Das ist ein Aufmerksamkeits... Defizitsyndrom, sagen wir hier. Hier ist ADS.
Ja.
Ich weiß nicht. Okay, das heißt, das sind Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren.
Ja, wenn hier jetzt das Fernsehgerät, wenn jetzt ein Fußballspiel hier. Ja,
dann würden wir beide nur Fußball gucken.
Ah, okay.
Ja, dann habe ich das auch.
Aber egal was, dann werde ich dahin gezogen, können wir keine Gespräch haben. Also, wenn ich bei Leuten auf Besuch gehe und den Fernseher, der steht.
Ja.
An, dann frage ich, um den auszuschalten.
Weil sonst keine Unterhaltung möglich ist.
Okay. Solche Sachen.
Aber bei ADS ist es doch, glaube ich, auch so, dass man einerseits leicht ablenkbar ist, andererseits sich aber auch unheimlich gut auf Dinge konzentrieren kann.
Und deswegen habe ich in 15 Sprachen ohne Problem singen können, weil ich mich so drauf geworfen habe. Mhm. Es ist auch immer noch so, dass im Studio... wenn Leute anfangen zu reden von und jetzt möchten wir gerne essen, dass ich denke, nein, wir sind jetzt in der richtigen Vibe, lass uns weitermachen. Mhm. Aber die müssen dann essen und ich muss das dann akzeptieren. Ja. Und es ist auch so, dass ich dann, wenn ich im Flow bin, dass ich dann dass ich dann weitermache, bis all die Leute rund mir schon Skeletten geworden sind.
Ja, aber das habe ich tatsächlich gehört, dass man sich dann einfach nur mit dieser Sache auch beschäftigen möchte.
Ja, das kann
oder fast schon muss.
Ja.
Das ist dann wahrscheinlich dann ist es zu viel. Wir haben natürlich nur das Bild von Autismus, das wir durch bestimmte Fernsehserien oder Geschichten vermittelt bekommen.
Ja, Rain Man und so.
Rain Man war da so der Anfang. Da gehörte immer auch dazu, dass das Chaos jeder Art, Unberechenbares, schwierig sein kann.
Aber das habe ich.
Ja?
Ja, wenn etwas geplant ist und etwas kommt dazwischen, dann oder wenn ich was verloren habe, dann ist es gleich Panik. Es ist auch gleich wieder vorbei.
Ja?
Aber ich panike ziemlich einfach.
Aber jetzt stelle ich mir das vor, ein Konzert.
Nee, nicht auf die Bühne.
Ja, aber da kann doch alles passieren.
Ja, aber da bin ich in control. Ich weiß auch nicht, wie das möglich ist, aber auf die Bühne, wenn eine Lampe runterfällt,
ja, genau, das müsste
dann
doch
mache dann ich einen Scherz.
Da, okay.
Da habe ich Kontrolle, ich verstehe es auch nicht. Da bin ich, das ist mein Spielplatz und da bin ich ganz. Das kontrolliere ich, das ohne Problem.
Das ist erstaunlich, weil das ja für viele der beängstigendste Raum ist. Man steht alleine oder gut, ihr seid.
Ich bin immer ganz nervös, bevor ich auf die Bühne komme.
Das schon.
Also das ist eine Mischung 50-50 zwischen oh ja und ich will jetzt nach Hause. Aber wirklich. Und wenn das Publikum dann gut darauf reagiert, auf dem ersten Titel, manchmal spüren wir schon, vor die Show losgeht, wie es sein wird.
Ja.
Ah ja, es wird harte Arbeit oder das wird hier toll. Das kann man ziemlich schnell spüren. Und das ist immer lustig bei Künstlern und bei mir ist es auch so. Wenn man spürt, dass ein Publikum schwierig ist, ein bisschen reserviert oder so, dann redet man zu viel. Dann möchte man versuchen, einige Scherze zu machen und zu viel sein Bestes zu geben und dann redest du dich selber ganz, ganz kaputt auf die Bühne. Mhm. Man muss dann eigentlich ganz auf automatischer Pilot weitermachen und dann kommt es in Ordnung.
Ja.
Aber das passiert dann meistens nicht.
Das kennt man aber auch in normalen Gesprächen, wenn man selber plötzlich nur noch am Reden ist, dann läuft irgendwas schief. Dann müsste man es eigentlich merken. Hast du auf der Bühne jemand, der dir bei deinem Orchester zum Beispiel da auch ein bisschen, mit dem du dir da die Bälle zuspielen kannst, der vielleicht dann auch mal so dir Signale geben kann, sagt, Helmut, hier ist gerade schwierig, mach mal, änder mal den Kurs oder so?
Nein.
Das nicht.
Nee, aber mein Humor rettet mich meistens. Mhm. Ja, der Mann, der mich getestet hat, der hat auch gesagt, Helmut, das Einzige, was dich rettet in diesem Leben, ist deine Intelligenz.
Mhm.
Denn ich bin nicht begabt oder so, aber mein IQ ist 110 oder 119.
Mhm.
Und das ist nicht schlecht. Das ist auch nicht wow, aber das ist mehr als Durchschnitt.
Mhm.
Und deswegen kann ich, wenn ich versuche alles, was mal schiefgelaufen ist, in meinem Gehirn aufzunehmen, kann ich mich retten in der Zukunft in eine gleiche Situation. So.
Hat dir das eigentlich geholfen, die Diagnose zu bekommen? Oder hättest du auch sagen können, ohne die Diagnose hätte ich es genauso gemacht, wie ich es jetzt mache, habe jetzt Autismus. Also hätte er auch sagen können, besser ohne.
Ich wusste, dass es etwas gab. Aber das hat mich geholfen, nur es zu wissen, hat mich geholfen. Denn jetzt weiß ich, wenn ich wieder mal panike, dass es eigentlich nicht schlimm ist. Und ich kann jetzt um mich selber lachen in solche Situationen.
Mhm. Ja. Also Humor hilft auch da?
Ja. Ich kann sowieso mich selber gut relativieren.
Mhm. Und wenn es im Alltag dann mal solche Paniksituationen gibt, wie lang dauert das, bis du dich dann wieder, vielleicht auch mit Humor wieder einfängst und sagst, okay, alles gut?
Ich habe immer ganz schnell gegessen.
Mhm.
Ich versuche ein bisschen langsamer zu essen, aber es gelingt noch nicht immer so ganz gut. Und ich hatte mal eine Freundin und ich war am Tisch am Essen und Helmut, sagte sie, denn das ist immer ganz wichtig. Sag meinen Namen und dann bekommst du meine...
Ja. Okay, dann...
Helmut, wie bei einem Hund. Ich schaue sie an und ich sage, ah. Und sie so, musst du irgendwo hin?
Okay.
Und da habe ich so gelacht. Mhm. Und so kann man mit jemand wie ich einfach umgehen. Mhm. So, denn das war Humor und gleichzeitig ein Spiegel, aber auch lieb.
Ja.
Ich finde in einer Beziehung Respekt ganz wichtig. Und wenn ich spüre, dass es keinen Respekt gibt, dann bin ich weg. Aber so, wenn Leute auf so eine Weise etwas klarstellen können, mhm, etwas erklären können, dann finde ich das überhaupt kein Problem.
Mhm. Und das heißt, du bereust es auch nicht, das öffentlich gemacht zu haben? Hättest du ja auch nicht machen müssen.
Ja, der Mann, der mich getestet hat, hat noch gesagt, denn ich hatte gesagt, ich glaube, es ist vielleicht keine schlechte Idee, das öffentlich zu machen. Vielleicht werden Leute damit geholfen. Mhm. Und er sagte, ich würde das nicht machen. Ich habe es gemacht und das einzige Schlimme in der ganzen Situation ist, dass es in jedes Interview auch hier wieder besprochen werden soll.
Ja. Ich bin wirklich, ich nehme diese Kritik gerne an. Ich bin wirklich unheimlich, du musst es verzeihen, ich bin wahnsinnig neugierig.
Aber mich interessiert es wirklich. Ich finde das hier kein Problem, denn wir nehmen die Zeit.
Ja.
Und ich habe auch die Möglichkeit, das richtig gut zu erklären.
Ja.
Und dann kriegt man so ein bisschen das komplette Bild. Mhm. Und das, es ist auch Rundfunk, also die Leute, die hören mich erzählen und das ist nicht das Gleiche, als wenn man etwas auf Papier gedrückt sieht.
Ja. Und ich überlege mir tatsächlich immer vorher, was frage ich nicht, wo ist die Privatsphäre dann vielleicht auch verletzt? Und ich wusste, dass das natürlich eigentlich was ist, was man auch mal in der Schublade hätte stecken lassen können. Hier hat jetzt tatsächlich die Neugierde gesiegt.
Das ist, du hast deinen Job gut gemacht.
Ja. Danke, dass du das sagst. Helmut, es hat mir unheimlich Spaß gemacht, alles fragen zu dürfen.
Danke,
vielen Dank. Und weiterhin eine schöne Tour jetzt.
Danke.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der SWR 4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR 4, da sind wir daheim.